Herzlich willkommen bei Kreativ Coachen, dem Podcast für Kinder- und Jugendtrainer. Lerne Neues von spannenden Gästen und erweitere dein Coaching-Repertoire.
So, moin zu einer neuen Folge meines Podcasts und damit heiße ich meinen heutigen Gast herzlich willkommen. Ja, moin Anna Faghir Afghani und wir starten einmal mit der Selbstvorstellung.
Hi, ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, die Selbstvorstellung. Also ich bin Anna, ich bin einer der Köpfe von 11 Heads. Ja, ich weiß nicht, was interessiert euch? Ausbildung,
Vielleicht einfach
was wir
einmal
machen.
grob, was macht ihr genau? Ja.
Genau, was machen wir genau? Also unser Hintergrund ist, also wir sind kommen aus der sozialpsychologisch-bildungswissenschaftlichen Ecke. Ein Part von uns, der andere Part kommt mit der Geschichte viele Jahre Nike, Marketing, Kommunikation und Brandmanagement sozusagen. Haben uns zusammengefunden, wir sind halb in der Wirtschaft, halb im Sport sozusagen. Also wir arbeiten seit vielen, vielen Jahren in den Hochleistungsbereichen der Wirtschaft und sind aber auch schon seit vielen Jahren in den Hochleistungsbereichen des Sports inzwischen unterwegs. Und ich fokussiere das jetzt mal ein Stück weit auf mich, weil das ist für euch spannend. Das ist mein Teil der Arbeit. Mein Schwerpunkt ist Führung in High Performance. Das heißt, das, was wir machen, ist, dass wir motivdiagnostisch mit Trainern, mit Staff, also auch nicht nur mit dem Cheftrainer, sondern mit dem Staff, aber auch mit Athleten arbeiten, indem wir den motivationalen Antrieb messen und darstellen können, und zwar sehr differenziert, und dann darüber auch wieder sehr differenziert ausrollen können, was in bestimmten Momenten im Wettkampf vor sich gehen wird. Wir wissen dadurch, was die Menschen brauchen. Wir wissen dadurch sehr genau, wo sie hinstreben. Und wir haben halt sehr viel Zeit damit verbracht, das methodisch sozusagen sehr weit auszudefinieren. Das bedeutet, wenn wir mit Trainern arbeiten, was wir aus Richtung Clubs tun, also Profi-Clubs, was wir aber auch mit Einzeltrainern tun, die sich bei uns melden, dann geht es hauptsächlich um diesen Fokus motivbasierte Führung. Ne? Also dann geht es hauptsächlich darum, dass wir einfach evidenzbasiert ganz gut verstanden haben, dass es extrem relevant ist, wie ich selber motivational gestrickt bin dafür, wie ich andere führe, wie ich Dinge einordne, wie ich Dinge auch verstehe. Und wir haben halt verstanden, dass wenn wir einen Hochleister auf dem Platz stehen haben, dass der womöglich vollkommen anders motivational gestrickt sein kann. Der kann eine völlig andere innere Welt haben. Das heißt, das kann super passen und kann auch absolut gar nicht passen. Und wenn ich jemanden führe, der für mich Hochleistung bringt sozusagen, also wenn ich derjenige bin, der durch das eigene Verhalten dazu beitragen soll, anderen Hochleistung zu ermöglichen, dann ist es einfach extrem relevant, dessen Kopf gut zu kennen und das abgleichen zu können mit dem eigenen Antrieb, weil wir einfach neuronal überhaupt nicht gut in der Lage sind, zwischen uns selbst und dem anderen zu unterscheiden. Das heißt, wir übertragen wild, daraus entstehen diese Biases, ne, die wir alle kennen. Das heißt, wenn wir mit Trainern arbeiten, auch mit Staff arbeiten, dann ist das im Grunde sowas wie eine Ausbildung in motivbasierter Führung, was einfach bedeutet, dass wir dahingehend ausbilden und beraten, dass die Trainer lernen, sich selbst sehr, sehr gut zu identifizieren, dass sie lernen, früh, schnell zu identifizieren, wie sie selbst gerade motivational unterwegs sind, um das dann ein Stück weit besser unterscheiden zu können von dem motivationalen Antrieb des Athleten. Das machen wir evidenzbasiert, bedeutet, das machen wir eben diagnostisch. Wir arbeiten mit diagnostischen Instrumenten, also nicht so über den Daumen gepeilt und aus dem Bauch heraus, sondern mit Daten. Und das ist sozusagen die Richtung, die wir für die Trainer haben. Aus der Athletenrichtung ist das wieder was anderes. Wir arbeiten mit Athleten, auch erst Zweitliga-Profis überwiegend, die tatsächlich sozusagen aus ihrer Richtung ja damit konfrontiert sind, dass sie sich nie den Trainer aussuchen können. So, also kommst du halt irgendwo in den Job, das geht uns allen so, man kommt in den Job und hat dann irgendwie einen Chef, so, und entweder klappt das toll oder das klappt nicht toll, und wir haben bis in die höchsten Ligen dieselben Themen, die werden auch die Spieler aus dem Jugendbereich sehr gut kennen. Das Thema, ich sitze auf der Bank und weiß nicht warum, mein Trainer hat lange nicht mit mir gesprochen, wenn mein Trainer so und so mit mir spricht, dann bin ich immer total hektisch auf dem Platz, dann werde ich ängstlich, das bremst mich aus. Also wir haben halt ganz viele Themen, die kennen auch die Jugendspieler schon gut. Die erzählen Jugendspieler auch ihren Eltern. Und genau die gleichen Themen haben aber auch die Ende 20-jährigen Profis, dass sie eben auch teilweise nicht gut zu ihren Trainern passen und Missverständnisse entstehen. Das Problem ist, gerade in den Hochleistungsbereichen, die müssen halt jeden Wettkampf gewinnen. Punkt. Das ist das Ziel. Das heißt, wenn da zwischen Athleten und Trainern diese Themen relevant sind, dann macht das was mit der Performance auf dem Platz. Und da ist der motivationale Antrieb relativ gnadenlos. Der schlägt halt zu, hormonell, ob wir wollen oder nicht. Und das macht am Ende was. Und aus der Richtung betreuen wir eben auch die Athleten, indem wir da mit dem motivationalen Antrieb der Athleten arbeiten und dann gucken, okay, unter den Bedingungen, unter denen du arbeitest, mit diesem Trainer, mit dem Staff, so, wie kann es dir da maximal gut gehen? Also, wie kannst du deinen motivationalen Antrieb maximal nutzen mit dem, was du hast? So, das sind diese beiden Einflugschneisen, die wir da haben, bei uns. Wirtschaft würde ich jetzt hier außen vor lassen. Das ist nicht spannend jetzt hier, glaube ich.
Wie muss man sich so ein Spektrum an Motiven dann praktisch vorstellen? Also gibt es zum Beispiel, keine Ahnung, sechs übergeordnete Arten von Motiven oder kann man das so gar nicht sagen und das ist wirklich ein ganz weites Spektrum und man muss das immer je nach Spieler neu irgendwie gucken? Also ja, wie sieht das praktisch aus?
Ja, das ist so ein ganz spannendes Feld. Ich habe mich dem sehr angenähert, als ich angefangen habe damit. Das war vor über 20 Jahren, ehrlich gesagt. Ich bin schon jung geblieben, bin ich. Das heißt, ich musste mich diesem Thema sehr annähern. Das mit der Motivation ist ja so eine Sache. Du kannst Motivation ja auf verschiedene Arten darstellen. Und es gibt verschiedene Diagnostik und Messverfahren. Und damals, als ich damit anfing, gab es halt noch nicht so viel bildgebende Diagnostik wie jetzt. Inzwischen haben wir einfach neurowissenschaftlich viel, viel, viel mehr auf dem Kasten und sind halt jetzt beim jetzigen Stand des Irrtums wahrscheinlich, wird man uns in 20 Jahren sagen. Aber wir haben einfach inzwischen sehr viel mehr parat, womit wir Motivation darstellen können. Und wenn du fragst, was gibt es da so übergeordnet, es ist eben so, je nachdem, welche Diagnostik man verwendet, wird Motivation am Ende ja unterschiedlich greifbar gemacht, unterschiedlich dargestellt. Und das ist am Ende, das ist wieder was Menschgemachtes, die Frage, womit kann man am besten arbeiten? Und dadurch, dass ich sehr, sehr neugierig bin und einfach, das ist mein motivationaler Antrieb, ständig Ausbildung machen muss, weil mir sonst langweilig wird, habe ich einfach relativ viel Vergleichsmenge gehabt und habe dann irgendwann mit den Jahren tatsächlich meine praktikabelste Darstellungsart gefunden. So. Grundsätzlich kann man sagen, neben den Grundbedürfnissen, Nahrung, Überleben, Fortpflanzung, sage ich jetzt mal, gibt es eben tatsächlich runtergebrochen sozusagen Motivationen, die sich relativ gut darüber darstellen lassen, dass man sie explizit misst. Das bedeutet, dass man über Fragen geht, und wir haben irgendwann eine Art Testung gefunden, die uns bis zu 16 Motive darstellt. Dieser Test ist einfach sehr, das ist sehr renommiert, der ist sehr groß, der wird weltweit angewandt und er hat einfach alle Gütesiegel, die man heutzutage wissenschaftlich braucht. Das heißt, für uns war wichtig, der Chef der Testentwicklung ist auch unser wissenschaftlicher Berater, dass wir immer wirklich safe sind wissenschaftlich. Also, dass wir da keinen Quatsch anbieten, weil das wissen wir alle, spätestens in den Akademien gibt es 5000 Testungen für alles irgendwie. Viel selbst gebastelt oder irgendwas abgewandelt von irgendeinem Wirtschaftstest oder was auch immer. Für uns war wichtig, dass wir wirklich, wirklich auf einem guten Grund stehen. Und das ist eine Testung, die uns eben, wie ich sagte, bis zu 16 Motive darstellen kann. Was weiß ich, da ist dann Neugier dabei, Einfluss ist dabei, ganz wichtig im Sport, soziale Anerkennung, Sicherheit, das sind Themen, die wichtig sind. Aber auch sowas wie Prinzipienorientierung, Strukturiertheit, also solche Themen, ne? Das heißt, darüber haben wir erstmal grafisch ein sehr, sehr differenziertes und klares Bild davon, wie der Gesamtantrieb aussieht. Man muss sich halt klar machen, dass ein recht großer Teil des motivationalen Antriebs, der wird vorgeburtlich gebildet durch chemische Prozesse im Gehirn, dann kommt noch was Nachgeburtliches und dann kommt Sozialisation. Aber jeder, der irgendwie Kinder oder kleine Geschwister hat oder so, weiß, Kinder sind auch schon verschiedenste Persönlichkeiten. Ich habe drei Söhne, die sind alle drei vollkommen verschieden, schon von klein auf, bei ein und derselben Familie. Das heißt, wir haben schon, unser motivationaler Antrieb ist schon ein relativ konstantes Gebilde. So, und wenn wir das dargestellt bekommen, darüber, dass wir 16 Treiber messen, dann sind wir schon sehr, sehr gut unterwegs, dann davon ausgehend auch mit den Athleten oder den Trainern arbeiten zu können. Man kann verschiedene diagnostische Wege nutzen und wir können auch verschiedene Verfahren nutzen, legen das alles übereinander und dann ist es am Ende passgleich. Für uns ist dieses Verfahren einfach das Praktikabelste, weil man damit auch als Laie am besten arbeiten kann. Und das ist für mich wichtig, weil ich mag immer diese, ich sag mal, diese Spezialisten, elitäre Situation nicht, dass du als Trainer davor stehst und dann irgendwelche Zahlen und Kreuze und Daten siehst und im Grunde staunend feststellen kannst, ja, das ist wunderschön, aber ich kann überhaupt nichts damit anfangen. Und das ist auch das große Problem, dass die Trainer am Ende das ja dich auf die Straße kriegen. Und für uns war das einfach wichtig, etwas zu haben, was wirklich, wirklich, wirklich für jeden Trainer auch handhabbar ist. Auch wenn er nicht gerade ein Psychologe, Sportpsychologe, sonst wie was ist, der sich da jetzt schon 10 Jahre mit befasst. Und genau, und das ist der Test, den wir meistens nutzen. Der ist halt, das ist so eine Grafik, da haben wir dann 1 bis 10, wird und also ne, von ganz, ganz niedrig bis ganz, ganz hoch und haben dann diese 16 Antriebe, die untereinander aufgelistet sind und die dann in ihren Abstufungen sozusagen dargestellt werden. Das ist ein Test, der dauert eine knappe halbe Stunde. Das war für uns auch wichtig, dass der nicht mehrere Stunden dauert. Sowas gibt es ja auch, Diagnostiken, die sehr, sehr lange dauern. Und der bildet es sehr, sehr gut ab. Und wir können dann halt mit den Kombinationen sehr viel anfangen. Wir wissen einfach aus den Kombinationen, weil wir schon viele, 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 viele Wettkampfkämpfe beobachtet haben und dadurch halt auch ja, beobachtungsempirisch im Grunde sehen können, aha, aus bestimmten Kombinationen ergeben sich dann eben auch bestimmte Verhaltensweisen im Wettkampf. Der motivationale Antrieb ist dafür gebaut, uns das beste Überleben zu ermöglichen. Der ist nicht dafür da, der beste Ratgeber zu sein oder immer schlau zu sein oder irgendwie, ne? So, sondern der macht das beste Überleben. Und das sieht man dann natürlich auch auf dem Platz ganz gut.
Also wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, ist das ja kein Test, den ihr jetzt irgendwie selbst entwickelt habt, sondern der wird weltweit angewendet.
Genau, also entwickelt wurde dieser Test vor mehreren Jahren mit mehreren Universitäten zusammen. Es gibt halt mehrere Eigner sozusagen auch dieser Diagnostik. Das ist ja immer so, also egal welche Testung man nutzt, im deutschen oder europäischen Raum gibt es halt, ich will jetzt hier keine Namen reinbringen, weil es soll ja hier auch nicht um Marken gehen, aber es gibt verschiedene große Testverfahren, die sehr, sehr renommiert sind. Und das ist eben eins davon. Es ist sehr renommiert. Wir haben einfach aufgrund dessen, dass wir eine Vergleichbarkeit hatten und verschiedene Diagnostiken einfach benutzen können, uns für diese entschieden, weil die aus unserer Sicht eben am besten handhabbar ist. Vor allem eben für Leute, die das nicht jetzt 10 Jahre gelernt haben. Und dieser Test, der ist mit der Uni Luxemburg, Uni Köln war daran beteiligt. Also es waren mehrere Universitäten, die daran beteiligt waren. Es war ein großes Forscherteam, wurde auch repräsentativ beforscht, hat auch eine Norm, also der ist normiert, das ist immer ganz wichtig. Ne, es gibt auch eine DIN-Norm für Persönlichkeitsdiagnostiken. Genau, und der Chef dieser Testentwicklung, das ist der Christoph Kemper heißt der, ganz feiner Mensch, der ist eben sehr, sehr, sehr renommiert in dem Bereich und der berät uns. Das ist sozusagen mein wissenschaftlicher Berater im Hintergrund, der immer alles abprüft, was ich so raushaue. Deswegen, der checkt das immer, ob ich das auch so behaupten darf. So,
Ja,
der
genau,
guckt das
weshalb
auch.
ich frage, ist der Test dann theoretisch für jeden zugänglich oder?
Genau, also das, was wir, also theoretisch ist es so bekannt, den gibt es in der Wirtschaft ja auch. Also, ne, das gibt halt, deswegen sei es gibt eben verschiedene Testverfahren und den gibt es auch, den kann man auch kaufen. So, also das ist für uns jetzt gar nicht so, wir haben da jetzt gar keine Klaue drauf und sagen, ja, ne, nur über uns kann man an diesen Test ran. Den Test kann man erwerben, auch auf unserer Website ist ein Hinweis, auf den Anbieter kann man draufgehen, sehr moderne Website, tolle Plattform, den kann man sich da einfach holen. Das Thema ist eben, und das ist dann wieder mein Hirn, der ganze Sportkontext, der ist da halt nicht drin, so, ne? Denn man kann den Test machen und ich empfehle das auch jedem Menschen übrigens und auch dem Partner von jedem Menschen. Also es ist einfach sehr, sehr gut über sich Bescheid zu wissen. Aber am Ende ist das, was sich die Menschen holen, also was wir als 11 Heads eben haben, das ist halt die viele Jahre tiefe Expertise im Sportkontext. So, das ist das, was man dann holt. Aber rein theoretisch kann man einfach ins Internet gehen, sich diesen Test holen, also den selber machen. Und dann kann man uns anfunken und sagen, hier, ich habe jetzt den Test gemacht, der ist so und so, kann ich irgendwie mal eine Stunde mit euch drüber sprechen? Was bedeutet das für mich? Also solche Themen. Kann man natürlich auch, das kann man so angehen. Also das geht schon. Solche Themen haben wir auch. Wir haben ja auch Einzeltrainer, die uns seit Jahren schon begleiten und die immer mal wieder, die wir supervidieren, damit sie das gut machen auf dem Platz und dann immer wieder. Also, und da kann man eigentlich initiativ, wie gesagt, auf unserer Website ist unten bei den FAQs, glaube ich, da ist auch ein Hinweis drauf. Also wir sind auch ganz transparent. Kann man reingehen, sich angucken und dann, genau, sich das mal anschauen. Einfach nur so eine sehr, sehr gute, ja, ein sehr, sehr guter Anbieter.
Ja, klingt auf jeden Fall sehr interessant. Was mich noch interessieren würde, du hattest das angesprochen, wenn jetzt der motivationale Antrieb zwischen Spieler und Trainer sehr unterschiedlich ist und du hattest das dann so formuliert, dass Trainer und Spieler nicht zusammenpassen. Was jetzt ist die Frage natürlich, was bedeutet das in der Praxis? Gibt es wirklich dieses Szenario, das passt einfach nicht, oder ist es dann das fehlende Wissen des Trainers über diesen Umstand und deshalb passt es nicht?
Grundsätzlich muss man sagen, also wir sind halt, wir haben als Menschen so gut überlebt bisher, weil wir nicht in der Lage sind, die Realität abzubilden. Also nicht, obwohl wir es nicht können, sondern weil wir es nicht können. Das heißt, wenn zwei Menschen sich begegnen, passieren bestimmte Dinge neuronal zwischen diesen Menschen und das kennt jeder, glaube ich, wir lieben es auch, das Gesicht des anderen zu sehen und mal zu gucken, ist der mir jetzt wohlgesonnen oder nicht, ne? Sowas. Und das Ding ist einfach, dass wenn ich führe, wenn ich ein Mensch bin, der andere führt, dann hängt sehr viel von meiner Fähigkeit ab, zu unterscheiden zwischen mir und dem anderen. Weil das, was mich in eine hohe Motivation bringen kann, was mich begeistern kann, was bei mir den Überlebensmotor stark anwirft, das kann den anderen völlig verstören. Und das Problem ist, dass wir das nicht wahrnehmen können. Also wir sind einfach als Menschen nicht in der Lage zu objektivieren. Das kann unser Gehirn nicht. Wir sind extrem automatisiert in unserer Wahrnehmung und sind sehr von subjektiven Eindrücken geleitet, die wir haben und sehen Dinge, andere sehen wir nicht, es fallen uns Dinge auf, andere nehmen wir gar nicht wahr. Das heißt, in dieser Trainer-Spieler-Konstellation sind wir so ein bisschen von dem Zufall abhängig, dass Trainer und Spieler relativ homogen sind, dann läuft's. Und das kennt man ja auch, ne? Also so, dass man mag den anderen, man spricht mit dem, der sieht das genauso wie man selbst, da fühlt man sich richtig happy. Da kommt auch eine kleine Dopamindusche, die nehmen wir vielleicht gar nicht so bewusst wahr, aber das ist ja tatsächlich, man freut sich aneinander, wenn man sich ähnlich ist. Das Problem entsteht eben, wenn das nicht der Fall ist. Und die Aufgabe des Trainers ist eben dazu beizutragen, dass jemand anders in einem spezifischen Moment Höchstleistung bringen kann. Und da kommt das Thema rein, wo es so relevant wird, dass ich genau weiß, wie ich ticke und ich weiß, wie der andere tickt. Ich kann dazwischen unterscheiden. Ich kann also bewusst ein Verhalten zeigen, was den anderen motiviert. Und das ist in der Realität einfach, wenn man sich da nicht mit befasst, Zufallsprodukt. Da ist es halt zufällig so, dass es passt oder dass es eben nicht passt. Und deshalb regen wir immer dazu an, wenn Menschen führen, dass sie sich damit intensiv befassen. Weil, ich kann mal ein Beispiel bringen. Wir haben ja 5000 Beispiele am Start. Nehmen wir mal an, ich bin ein Trainer, der ein sehr niedriges Bedürfnis nach Anerkennung hat. Das ist der Klassiker. Und ein starkes Bedürfnis nach Einfluss. Und ich hab mal so eine kleine Witzempirie. Das ist jetzt gar nicht, also so, aber das hatte ich in einem anderen Podcast auch schon mal erzählt, glaube ich. Also ich habe da mal so gezählt, eine Zeit lang hatte ich irgendwie, war ich irgendwie bei Trainer 60, habe an die 100 Trainer ausgebildet. Jetzt, oder sind wahrscheinlich schon über 100 Trainer. So, und dann habe ich aber eine Zeit lang mal gezählt. Einfach mal so. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, jetzt mache ich mal Stopp und guck mal auf den Einflussantrieb. Ja, und dann hatte ich irgendwie an die 60 Trainer, weiß nicht, 58, 59 oder was. So, und einer davon hatte einen neutralen Einflussantrieb und einer hatte einen niedrigen Einflussantrieb. Der gesamte Rest dieser Trainer, klassisch Führungskräfte, hatte einen starken Einflussantrieb. So, nun ist es aber so, dass durchaus der Einflussantrieb unter Teamsportlern gar nicht so relevant ist. Es gibt auch relativ viele Teamsportler, die einen etwas niedrigeren Einflussantrieb haben. Das heißt, sobald ich ein niedriges Bedürfnis nach Anerkennung habe und es mir egal ist, was jemand anders sagt und ich unabhängig bin von der Meinung anderer und ich richtig raushau, kritisch, ja, wenn mir was nicht passt, quer über den Platz, ich total entspannt bin mit Fehler machen und sage, ja, jeder macht Fehler, ist ja kein Problem, muss man daraus lernen. Und dann habe ich noch einen Einflussantrieb bis zum Anschlag und den haben halt einfach, Entschuldigung, wahnsinnig viele Trainer. Dann hau ich einfach richtig raus. Und dann ist mir nicht bewusst, dass ich wahnsinnig fehlerfokussiert bin. Ja, dann hau ich raus. Und dann tue ich das womöglich auch quer über den Platz. Habe ich ein niedriges Statusbedürfnis, ist mir auch gar nicht bewusst, dass der andere womöglich gerade sein Gesicht verliert. Während ich da in die Gruppe von Jungs reinrufe, sag mal, wie ist mit deinen beiden linken Füßen? Kannst du mal was machen? Ja, so. Also, und dafür haben wir einfach wahnsinnig viele Beispiele bis in die Bundesligen. Also wir wissen das ja auch. Es gibt Interviews, in denen sehr bekannte Athleten auch sagen, ich brauche das, dass mein Trainer hinter mir steht. Ich brauche das, dass mein Trainer mir Raum gibt, was auch immer. Also wir hören das auch. Wir versprachlichen unsere Motivation und unsere Persönlichkeit sehr stark. Und das sind Situationen, die unheimlich relevant sind, weil wenn ich meinen Einflussantrieb nicht unter Kontrolle habe und ständig rein muss, weil ich diesen Drang danach habe, eine Situation kontrollieren zu wollen, und dann habe ich noch ein niedriges Bedürfnis nach Anerkennung und ich habe überhaupt keine Hürde, kritisch reinzurufen, dann kann es sein, dass mein Athlet, der dort auf der anderen Seite steht und womöglich jetzt mittendrin ist im Wettkampf, das kann sein, dass der da steht und dass bei dem gerade also die alle Hormone hochgehen, die für großen Stress sorgen. Und das Problem daran ist, dass derjenige gerade Hochleistung bringen soll. Und was passiert? Das wirkt sich aus auf die Muskulatur, auf die Geschwindigkeit, auf alles, was im Grunde dafür notwendig ist, diesen Wettkampf gut zu beherrschen. Und das ist eigentlich dieses Thema. Also lerne dich selber sehr, sehr, sehr gut kennen und lerne überprüfen, das, was du da tust, organisch, was du auch für richtig hältst, weil der motivationale Antrieb dir sagt, das ist jetzt das Richtige in dieser Situation, lerne überprüfen, ob das zu demjenigen passt, der eigentlich in dem Moment der Hochleister ist. Weil man sonst, ich sage jetzt mal ein bisschen mental, ist immer so ein Wort, aber trotzdem, man nimmt mental die Spieler vom Platz, wenn man so mit ihnen umgeht, dass sie Stress entwickeln. Und das ist tatsächlich etwas, was ich bis in die Bundesligen mit gestandenen Fußballspielern erlebe, dass sie sagen, ich werde da vor meinen ganzen Kollegen zur Minna gemacht. Mir wird da gesagt, irgendwie, du weißt noch einen Fehler und dann bist du raus und dann soll ich irgendwie, werde ich eingewechselt. Also da gibt es zig Beispiele von Trainerverhalten, was dazu führt, dass die Spieler auf den Platz gehen oder auf dem Platz sind und einfach wahnsinnig im Stress sind. Und natürlich passieren dann die Fehler.
Ja,
Und das ist das, was du eigentlich ja am wenigsten willst. Sag mal.
da habe ich auf jeden Fall ein, glaube ich, ganz gutes praktisches Beispiel auch für die Zielgruppe, weil der Podcast sich ja an Kinder- und Jugendtrainer richtet und was ein so ein Klassiker ist, der auch schon mal in der Folge mit Sebastian Kneißl angesprochen wurde. Da hat er dieses Szenario angesprochen, dass viele Trainer es eben möchten, dass ihre Mannschaft wirklich kontrolliert den Ball von hinten rausspielt. Und das ist ja auch erstmal ein gutes Anliegen. So, und dann hat er gesagt, dass das gerne mal dazu führt, dass man quasi den Spielern verbietet, den langen Ball zu schlagen. So, und dass dann auch so Sachen, dass Trainer eben so argumentieren, dass sie sagen, mir ist das egal, wenn wir jetzt ein Gegentor deshalb bekommen. Ich möchte, dass ihr das einfach übt. So, aber dann hat er gesagt, ja, okay, aber du stehst da an der Seitenlinie und die anderen, die stehen auf dem Platz und die werden schief angeguckt, wenn sie den Fehler machen und nicht du. Und ja, ich glaube, das schlägt eben genau in diese Kerbe rein, die du da gerade angesprochen hast.
Und es ist
Ja.
halt tatsächlich so, man kann es sich eben selbst immer gar nicht vorstellen, wie stark das wirkt, ne? Also ein Mensch, der sehr sicherheitsaffin ist und sehr stark nach Anerkennung strebt. Man muss sich einfach klar machen, dass der einen Bauplan hat, ich sag mal so eine, sowas wie so eine Werkseinstellung hat, mit der er durch die Gegend läuft, die ihm sagt, vermeide Fehler, erstrebe Perfektion, verhalte dich immer so, dass du positives Feedback bekommst. Wenn man so jemanden quer über den Platz zusammenbrüllt, dann kann man ihn auch gleich auf die Bank setzen, motivational, weil der dann down ist. Wenn man so jemandem sagt, ach du, mach mal Fehler, ist gar kein Problem, ist nicht schlimm, jeder macht Fehler. Dann trifft das auf ein, hä, was? Mein ganzes Gehirn sagt mir, vermeide Fehler, sei perfekt, tu alles dafür, dass kein Fehler passiert und dann auch noch mit einer gewissen Sicherheitsaffinität. Wir hatten mal einen jungen Spieler, da ging es darum, den von der 6 auf die 8 zu transferieren, weil dem zugetraut wurde, dass er die 8 spielt. Trainer alle völlig, also ein ganz niedriges Sicherheitsbedürfnis, super entspannt, so ja, kein Thema, ne? Also haben wir den von der 6 auf die 8 und schleuder rüber, gleich mal im Wettkampf ausprobiert. Der hat die 6 gespielt. War er stark, der hat die 6 gespielt, egal wo er auf dem Platz stand, extrem defensiv, extrem zurückhaltend, Angst vor Fehlern. Also der hatte, den hat man, also man hat es gesehen, der war hochgradig angespannt, weil der einfach in kürzester Zeit einen Positionswechsel irgendwie vor die Brust geschnallt gekriegt hat. Da waren die Fragen, schaffe ich das? Ich werde Fehler machen. Was muss ich denn da eigentlich tun? Ich will aber ja gar keine Fehler machen. Vielleicht will ich auch nicht nachfragen. Vielleicht traue ich mich auch nicht, nachzufragen. Und dann stehen die Trainer ganz entspannt und sagen, ja, super, High Five, kriegst du gut hin. Das Ergebnis ist eben, dass er immer in seiner Position geblieben ist, egal wo er stand, immer das gemacht hat, was er konnte, sozusagen, ne, um eben Fehler zu vermeiden und damit dann natürlich nicht die Positionen ausgefüllt hat, die sich die Trainer gewünscht haben, sondern er ist eben immer in diesem Verhalten geblieben. Und dann stehen die Trainer dann staunend davor und sagen, ja gut, hat vielleicht doch nicht geklappt oder so, obwohl der womöglich eine hohe Kompetenz hätte. Und das ist ja das Problem, was wir haben. Wir können einfach, unser Gehirn ist nicht in der Lage, Kompetenz von Motivation zu trennen. Wir können nicht völlig objektiv, losgelöst von motivationaler Attitüde, die Kompetenz bewerten. Das ist wahnsinnig schwierig. Bekommen wir erstmal nicht so gut hin. Deshalb brauchen wir eben auch dieses Wissen. Ich habe ein ganz spannendes Beispiel, das kennen vielleicht auch, weiß nicht, ob man das auch aus dem Kinder- und Jugendfußball, müsste man das eigentlich auch kennen. Dieses Thema mit den Innenverteidigern. Wir haben Spieler, wir haben Trainer, die sehr, sehr, sehr revanche-affin sind. Also Trainer, die sehr auf Kriegsansprache stehen, die stark, stark wettkampforientiert sind, auch ein sehr aggressives Auftreten haben im Wettkampf, ne? Also die auch sehr die Aggression auch mögen und für relevant halten. Dann haben wir, ich habe mit mehreren Innenverteidigern gearbeitet in den letzten Jahren, also Profis in dem Fall, aber das lässt sich auch auf Kinder- und Jugendfußball übertragen, die ein ganz, ganz, ganz niedriges Revanchebedürfnis haben und dann noch mit einem stärkeren Bedürfnis nach Anerkennung ganz, ganz, ganz feine, höfliche, ruhige Menschen, die null, null aggressive Ausstrahlung haben auf dem Platz, null aggressive Ausstrahlung. Extrem gute Innenverteidiger, also die erste, zweite Liga und so, also sehr, sehr, sehr gute Innenverteidiger, Hünen, riesengroß, breit, aber super, super lieb und freundlich, die dann davor stehen und da kommt halt so ein Trainer mit der Kriegsansprache und sagt, ja, den keulen wir jetzt aber mal richtig über die Bande und mal blutend nach Hause schicken den Gegner, ne, nach 5 Minuten, reißt denen das Herz raus. Die können da gar nichts mit anfangen und stehen davor und dann gibt es tatsächlich auch Trainer, die darauf reagieren. Das habe ich auch, es ist auch nicht selten. Also die reagieren drauf, weil sie irritiert sind davon. Sagen, ja, wie soll der denn guter Innenverteidiger sein, wenn der da steht und immer dem Gegner gefühlt die Hand geben will? Und dann sagen die Innenverteidiger, natürlich wollen wir es, wir wollen das Spiel gewinnen. Wir tun alles dafür, das Spiel zu gewinnen. Wir tun auch alles dafür, den Gegner vom eigenen Tor fernzuhalten. Herausragend gute Innenverteidiger. Technisch. Kompetenz. Aber die Attitüde im gesamten Leben und überall und eben auch auf dem Platz ist eben nicht auf Revanche und auf, wir lassen den Gegner bluten. Und das führt tatsächlich auch zu ganz interessanten Verhaltensweisen. Da hatte man einen Spieler, der hat sich extra Muskelmasse antrainiert und die Frisur verändert. Gesagt, pass mal auf, ich mache jetzt, wenn ich wiederkomme, der hatte Angst um seinen Stammplatz. Naja, ich muss jetzt Conan der Barbar sein, weil der hatte halt einen Trainer, der so extrem auf diesem Fokus, also das im Fokus hatte. Das heißt, okay, wenn ich jetzt nicht Conan der Barbar bin, dann womöglich verliere ich meinen Stammplatz. Dann kam der wieder und ich meine, der ist sehr, sehr groß. Also wirklich, der ist, weiß ich, irgendwie 2 Meter. Ein großer, großer Innenverteidiger. Sowieso ja schon entsprechend gebaut. Und kam dann wieder, ohne dass er irgendwie, also hatte so eine Idee davon. Ne? Der hatte die Daten damals noch nicht. Wir haben dann mit den Daten später gearbeitet. Da ist dem das natürlich wie Schuppen von den Augen gefallen, dass der einfach versucht hat, diesem Anspruch gerecht zu werden. Das hat, wie wir sehen, das hat nichts mit Fußball zu tun, sondern es hat was damit zu tun, wie wirke ich eigentlich auf dem Platz. So, und der kam dann wieder mit Kilos mehr Muskelmasse, entsprechende Frisur. Und er hat gesagt, alles klar, wenn ich aus der Pause zurückkomme, Conan der Barbar. Der Trainer war angetan. Tolle Entwicklung. Toller Individualtrainer offensichtlich. Sowas gibt es, sowas ist Realität. Und das habt ihr im Kinder- und Jugendfußball eben auch. Da gibt es eben auch die Trainer, die, ne, die sind im Grunde, ich weiß nicht, wie das bei euch oder wie da so die Praxis ist. Ich weiß das aus den Akademien, Thema Videoanalyse, ne? Sowas. Technik, Taktik, Ansprachen. Trainer, die neugierig sind, haben immer den Eindruck, sie müssten das Warum erklären. Gibt auch Interviews dazu, wo Trainer sagen, erkläre deinem Spieler immer das Warum. Ist auch so ein Thema. Gibt aber ganz, ganz, ganz viele Teamsportler, und das wissen wir aus den Daten, und wir haben viele, viele Datensätze, die sind überhaupt nicht neugierig. Die interessiert das Warum nicht. Trainer sagt aber, ja, du musst doch wissen, warum du das machst. Du musst doch wissen, warum wir den Spielzug auf diese Art gestalten. Spieler fühlt, nö, muss ich nicht wissen. Was passiert, und das hatte ich in den Akademien tatsächlich auch schon öfter mal, die Trainer beschweren sich, dass die Spieler nach 5 Minuten Taktikanalyse irgendwie schon auf dem Stuhl einschlafen. Die haben ja gar keine Fragen, die sind voll desinteressiert. Was passiert? Es entsteht ein Eindruck von mindestens fehlendem Interesse, oft sogar von fehlender Motivation. Ja, der will es gar nicht wirklich. Das ist ein Rückschlussfehler eigentlich. Das hat damit nichts zu tun. Wenn ein Mensch einen sehr niedrigen Neugierantrieb hat, dann braucht er nur 1 Minute, mach das so, ab auf den Platz. Und dann ausprobieren, machen.
Daraus ergeben sich jetzt mehrere Fragen für mich. Also eine ist, ob man, naja, wenn man ein Kollektiv führt, dann, du hattest vorhin das in etwa so gesagt, dass man, naja, seine Ansprache irgendwie anpasst, weil ich bin ja nicht als Trainer der High-Performer, sondern meine Spieler auf dem Platz sind das. Wenn ich ein Kollektiv führe, kann ich aber ja nicht eine Verhaltensweise an den Tag legen, die quasi allen gerecht wird. Darin steckt ja irgendwie die Herausforderung eines Trainers. Also wie geht man dann damit um?
Also, es ist schon so, wir haben uns methodisch relativ viel wirklich ja sehr differenziert damit befasst, was mache ich bei welchem Antrieb. So, und dann haben wir aber auch Antriebskombinationen. Man darf nicht vergessen, das ist ein Organ am Ende, da ist ja ganz viel los, ein bisschen wie in so einem Reisebus, ne? Da sitzen halt die ganzen motivationalen Antriebsausprägungen und sind immer irgendwie miteinander in Kontakt. Das heißt, du kannst es ja, wir trennen es einmal messerscharf durch die Diagnostik und die skalische Darstellung danach, aber im Grunde hast du ja einen wilden Wust immer vor dir. Trotzdem gibt es so bestimmte Dinge, die kann man auch so mitgeben, die würde ich eigentlich immer beherzigen. Und zwar selbst dann, wenn ich gar keine Diagnostik der Spieler habe. Wenn wir in den Bundesligen arbeiten, da haben wir ja dann immer 30 Diagnostiken und können ja ganz viel verschiedenste Auswertungen machen. Und da haben die ein Staff von 10 Leuten, die sich kümmern können. Im Kinder- und Jugendbereich hast du das ja alles gar nicht. Da bist du ja manchmal vielleicht nicht alleine, aber man hat vielleicht einen Co-Trainer oder so. Ne? Das ist ja so. Und das ist eure Zielgruppe. Deshalb würde ich mich darauf jetzt auch einmal fokussieren. Es gibt eben so Dinge, die würde ich immer beherzigen. Und gerade dann, wenn ich erstmal nicht recht weiß, ich nehme mal das Thema Neugier, wenn ich nicht recht weiß, was ich da so vor mir habe, würde ich immer, immer alles Theoretische, alles warum und wie und was und so in der Gruppe extrem kurz halten. Extrem kurz. Und dann würde ich darauf achten, und wenn man da vielleicht auch sogar die Chance hat, zu zweit drauf zu gucken, welche Spieler stellen Fragen. Ich würde anregen, Fragen stellen zu dürfen. Und dann kommen die. Es gibt Spieler, die sind derart neugierig, die brauchen das, die müssen wissen, warum sie was tun. Letztens gerade mit einem Bundesliga-Torhüter drüber gesprochen. Der sagte, wenn ich nicht weiß, warum ich etwas tun soll, wenn ich das nicht verstehe, warum ich das machen soll, dann gehe ich total halbgar auf den Platz. So. Und das gilt für den, der ist jetzt halt, ist ja schon mitten in seiner Karriere, der war aber auch mal ein kleiner Junge, der war mal 5 und der war auch mal 12. Da wird das schon genauso gewesen sein. Das heißt, wenn ich als Jugendfußballtrainer vor einer großen Gruppe stehe von, ich weiß nicht, wie viel habt ihr da so, 25 ja auch, ne? Immer so.
Ja.
20, 25 hat man ja auch im Jugendbereich. So, dann stehe ich vor 25 Leuten, da habe ich erstmal ja vielleicht keine Ahnung, vielleicht kenne ich schon so ein paar, die dann immer nachfragen oder so. Aber, ne, dann wäre immer der Ansatz zu sagen, okay, in der Gruppendidaktik gehe ich rein und mache es kurz, kurz, knackig, was will ich und wie will ich das üben lassen. Dann rege ich an und schaue, habe ich Spieler dabei? Und wäre eben dann das Einzelcoaching, das wäre das Aufmerksamsein, die sich dafür interessieren. Das kann man auch anregen. Man kann in den Gruppensessions immer sagen, Leute, will jemand von euch wissen, warum wir das überhaupt machen? Interessiert sich jemand dafür? Bitte immer fragen. Finden wir super gerne. Wer keine Lust drauf hat, auch super, geh raus, üb. Ja? So, also immer auch zu gucken, dass man sprachlich sozusagen die Tür aufmacht. Auch für die, die neugierig sind. Und dann würde man eher sagen, bei denen, die neugierig sind, die kommen, die stellen Fragen. Das ist eher das Thema, was die Trainer haben, die eine ganz niedrige Neugier haben. Die kommen dann immer eher, sind genervt und sagen, jetzt frag nicht so viel, mach einfach. Das wäre ja schon eine Haltung, die klar sein sollte. Und die neugierigen Trainer können das. Die sind happy, wenn sie Spieler haben, die sich interessieren, dass man da eher in die Einzelgespräche geht oder in so Kleingruppensituationen geht. Die, die sich noch mal mehr interessieren für das Warum dahinter, warum machen wir das eigentlich? Da machen wir nachher noch mal 10 Minuten. Die kommen dann gern noch mal rüber zu uns und die fragen gern noch mal. Also so, das sind so Sachen und das wäre zum Beispiel auch was, was ich im Bereich soziale Anerkennung immer sagen würde, wenn ich eine Gruppe habe, die ich nicht kenne. Das wird Trainern auffallen und auch die Leute, die jetzt hier zuhören, die werden das kennen. Es gibt Spieler, die extrem empfindsam und auch wahrnehmbar unsicher auf Kritik reagieren. Das kennt man. Das sind Kinder, die da ruft man einmal rüber, die sind dann total fertig. Die können mit Kritik ganz schlecht umgehen sozusagen. Und es gibt auch Spieler, denen kann man fünfmal was sagen und der Spieler macht nur irgendwie grinsend High Five und ändert sein Verhalten nicht. Und sagt, ja, alles klar, Trainer, ne? So. Und macht sein Ding. So. Also, das kennt jeder Trainer, braucht man nicht, ne? Das ohne Diagnostik. Ich würde, wenn ich in einer Gruppe bin, wenn ich halt eine Gruppe habe und ich kenne halt die Daten nicht, immer sagen, es ist gut, grundsätzlich mit einer Lösungsorientierung reinzugehen. Es ist gut, grundsätzlich nicht reinbrüllen, nicht reinkritisieren, nicht am besten auch vor allem nicht einzelne rausziehen und die runterbürsten. Das würde ich mal sagen, ist wahrscheinlich auch in jedem Pädagogik-Ratgeber steht das wahrscheinlich auch drin. Ne? Also immer in die Lösungsorientierung gehen. Also wenn ich in der Gruppe bin, eben eher immer konstruktiv sein, eher bestärkend sein, ne? Eher mach es so, dann ist es gut. Also immer eher mit der Lösung kommen, als damit, das war jetzt mal richtig zwei linke Füße. So. Und dann hat man damit, wenn man grundsätzlich sagt, man haut da halt nicht quer rein. Da haben schon einige Trainer mit zu tun. Also ich habe auch einen Trainer beraten, der hat ein ganz, ganz, ganz niedriges Bedürfnis nach Anerkennung und der sagt, das versteht der gar nicht. Man muss doch kritisieren, man muss doch mal die Fehler aufzeigen und ich kann doch nicht immer nur da auf die Schulter klopfen. Wir sind doch irgendwie nicht im Hühnerstall und so weiter. Diese klassischen Geschichten. Und da muss ich halt immer sagen, das darf jeder Trainer selbst entscheiden und darf auch jeder Trainer sagen, das ist mir irgendwie zu Wattebäuschen. Am Ende ist es völlig egal, weil das Hirn reagiert. Völlig egal. Also kann ein Trainer toll finden oder nicht. Aber wenn ich einen Spieler mit hohem Potenzial kritisiere, der ein starkes Bedürfnis nach Anerkennung hat, dann macht das etwas in seinem Gehirn, wenn ich das tue. Und dann nehme ich den Performance-Punkte weg. Das tue ich damit einfach. Ob ich es jetzt gut finde oder nicht oder was. Das ist völlig egal. Das heißt, wenn ich die Gruppe nicht kenne, würde ich mit einer hohen Lösungsorientierung reingehen, mit Bestärkung reingehen. Ich würde mir Kritik erst recht quer über den Platz grundsätzlich einfach mal verkneifen. Und dann kann man schauen, dass es wird Spieler geben, die sehr schnell, sehr gut auf gerade bestärkende, positive Ansprache reagieren, die sofort elektrisch versuchen umzusetzen, was ich denen sage. Das kann man im One-on-One dann sehr, sehr gut besprechen und die rauschen sofort los und wollen es machen. Und dann gibt es eben auch die Kids, die eben auch ein niedriges Bedürfnis nach Anerkennung haben, aber die sind entspannt. Für die ist das egal. Und wenn ich so jemanden habe, der sehr, sehr entspannt ist und der mit mir vielleicht sogar diskutiert als Trainer, kann ja auch sein, das ist ja eine tolle Idee, aber ich mache es anders, da kann ich dann auch reingehen, da kann ich dann auch kritischer sein. So, das geht, ne? Aber ich würde immer von der Grundausrichtung her bestärkend und mit einer starken Lösungsorientierung reingehen. Und man muss sich das einfach klar machen, egal wie man selber gestrickt ist. Also kritisiere ich jemanden harsch immer wieder, der ein starkes Bedürfnis nach Anerkennung hat, das kann der einmal ab, das kann der zweimal ab, beim dritten Mal, ich nehme dem einfach Performance raus. Das muss mir klar sein. Wenn ich gegen einen wichtigen Gegner spiele und ich habe den vorher mal ordentlich rund gemacht, dann habe ich einfach ein Problem im Wettkampf mit dem. So, also, ne? Im
Jetzt
Zweifel.
hätte ich noch, also einmal eine, das kann man glaube ich relativ schnell klären, eine kurze Rückfrage. Ich habe mir das so rausgeschrieben, aber bin mir jetzt gar nicht sicher, ob man das überhaupt so pauschalisierend sagen kann. Du hattest einmal über den Einflussantrieb gesprochen und über
Ja.
die Anerkennung. Und was du ja auf jeden Fall gesagt hattest, war, dass viele Trainer, was ja auch irgendwo logisch ist, wenn man sich für so ein Amt entscheidet, einen hohen Einflussantrieb haben.
Wollen sich selbst einwechseln.
Ja, und in Summe, wenn ich es richtig verstanden habe, Trainer haben einen höheren Einflussantrieb oder mehr Trainer haben einen hohen als Spieler. Kann man das so jetzt
Ja,
sehen?
also es ist halt so, wir haben wahnsinnig viele Datensätze zu Athleten und auch zu Trainern. Ne? Das sind also Tausende, das sind ganz, ganz viele Datensätze. Und es ist halt so, dass wir können natürlich dadurch eine gewisse Empirie darstellen. Und wir können halt sehen, dass wir bei Trainern mit einer ganz anderen, also zahlenmäßig, ganz anders starken Einflussantrieb haben als bei gerade bei Fußballspielern zum Beispiel. Bei Fußballspielern haben wir zahlenmäßig einen viel niedrigeren Einflussantrieb. Das hat auch eine gewisse Logik. Es gibt einfach sehr viele Spieler, und das kennt man auch wieder, muss man in den Interviews zuhören. Es gibt einfach sehr, sehr viele Athleten, die diesen Sport machen, die das lieben, genau gesagt zu bekommen, was sie machen sollen. Also die lieben das, sie haben einfach nicht dieses Bedürfnis, dieses intrinsische Bedürfnis, alles und jeden immer überall zu beeinflussen. Das heißt, im Umkehrschluss sozusagen, dadurch, dass sie das weniger mögen, ist für die angenehm und auch bestärkend und motivierend, wenn sie sehr genau wissen, was ihre Rolle ist. Und dafür gibt es ja ganz viele Beispiele. Wir haben das, man kann sich das Samstagabends angucken, wenn es da Rollendiffusion gibt auf dem Platz. Ne? Und das gab es schon mit Bildzeitung und so. Wir hatten in Hamburg so einen Fall, da gab es eine Rollendiffusion auf dem Platz. Die hat dann hinterher, stand die in der Zeitung, weil man gesehen hat, auf dem Platz war irgendwie nicht klar, wer da was jetzt machen soll. Ging um so einen Elfmeter. Und da gab es riesen Ärger, weil der Stürmer, der den schießen sollte, hat den da nicht geschossen, und ein einflussliebender Spieler, der ist dann, hat die Situation ausgenutzt und ist dann schnell hin und hat den Elfmeter dann gemacht, also Ball geschnappt. So, und alle haben zugeguckt. Das ist eigentlich ein Coaching-Fehler am Ende. Also im Grunde ist es ein Coaching-Fehler. Und das ist so dieses Thema, ne, also einflussliebende Trainer haben ja auch eine Idee, wie die Spieler auf dem Platz sein müssten und wie die das gut finden müssten und so. Und da müssen wir extrem viel Aufklärungsarbeit leisten, tatsächlich. Ganz basal, weil Fußballspieler eben, das ist ja unterschiedlich. Wir haben Kader mit ganz vielen einflussliebenden Fußballspielern. Wir haben Kader, da ist keiner dabei, der einflussliebend ist. Das ist sehr unterschiedlich. Aber statistisch, also in der Masse, ist das eben durchaus so, dass es recht viele Fußballspieler gibt, die niedriges Einflussbedürfnis haben. Und dann stehst du da als Trainer und hast halt bestimmte Logiken im Kopf. Die passen natürlich dann nicht zu dem Verhalten der Spieler. Muss doch jemand Verantwortung übernehmen wollen. Kann es sein, dass die 11 auf dem Platz tatsächlich alle nicht so intrinsisch heiß liebend sind, jetzt mal so die Verantwortung zu übernehmen aus dem Nichts?
Und zahlenmäßig ist es so, dass Spieler dann eher ein Anerkennungsbedürfnis haben als Trainer,
Nee,
weil
also
daraus.
wir haben tatsächlich aus den Daten, also man kann nicht sagen, dass Athleten ein höheres Bedürfnis nach Anerkennung haben als die Allgemeinbevölkerung. Man kann aber sagen, dass ein hohes Bedürfnis nach Anerkennung natürlich ein ganz hohes Streben nach Fehlerfreiheit macht und dann im Ergebnis oft macht, dass diese Spieler sehr, ich sag mal, trainingswütig sind und sehr, sehr, sehr perfektionistisch sind und dabei sehr selbstkritisch. Das heißt, das macht dann ein bestimmtes Verhalten, was natürlich dann auch zu einer Perfektion in der Ausführung führen kann, weil die einfach trainieren, 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 trainieren. Jemand, der ein sehr niedriges Bedürfnis nach Anerkennung hat, der trainiert das ein paar Mal, sagt, hey, super, klappt, ich geh duschen. So, ne? Also es hat ja eine unterschiedliche Auswirkung, aber es ist jetzt nicht so, dass jetzt gerade, wir sind beim Fußball, dass Fußballspieler jetzt mehr nach Anerkennung streben als die Allgemeinbevölkerung. Das ist relativ ausgeglichen. Wo wir einen ganz spannenden Wert haben, ist bei der Familie, also bei dem Streben nach Familie, bei dem Streben nach Fürsorgeverhalten. Da haben wir bei Profifußballspielern einen ganz, also abgefahrenen Wert eigentlich, weil da wirklich, also Fußballspieler, zumindest die wir haben, also mit einer ganz hohen Prozentzahl viel höher ein höheres Streben nach Familie haben als die Allgemeinbevölkerung. Man kann immer sagen, bei der Allgemeinbevölkerung ist so der signifikante Antrieb liegt so bei 15, ungefähr 15%, ne? So. 15% ungefähr sind signifikant motiviert von den einzelnen Punkten. Und da sind's dann, haben wir einen Datensatz mit fast 85%, die signifikant nach Familie streben. Während es halt insgesamt in der allgemeinen Bevölkerung eher um die 15 sind. Na, das ist schon krass, so in der Stichprobe. Wir haben so ein paar große Stichproben, auch aus anderen Sportarten, wo sich Signifikanzen zeigen, die ein bisschen abgefahren und interessant, spannend sind. Wir wissen nicht recht, warum. Da muss man sich nochmal mit einer eigenen Forschung drum kümmern. Aber bei der Anerkennung ist es nicht so. Trotzdem ist die zu beachten, weil wenn ich als Trainer niedrige Anerkennung habe, sprich eine starke Selbstüberzeugung habe und dadurch auch ein entspanntes Verhältnis zum Fehler machen und ein entspanntes Verhältnis zu kritischen, zu kritischem Verhalten, ne? Also auch, also dieses fehlerfokussierte Verhalten. Also wenn ich da super entspannt bin und das raushaue, dann richte ich damit aus Versehen schon was an, wenn ich auf Athleten treffe, die darauf mit großer Anspannung reagieren. Man muss ja sagen, jemand mit einem niedrigen Bedürfnis nach Anerkennung, wenn du mir jetzt, ich habe auch ein niedriges Bedürfnis nach Anerkennung, wenn du mir irgendwas erzählst und mich kritisieren willst, da lehne ich mich innerlich erstmal zurück. So, da sage ich mal, oh, alles klar. Und wenn mir die Argumente nicht gefallen, dann sage ich, du geh noch mal los, überleg noch mal, kommst morgen noch mal wieder, vielleicht hast du da bessere Argumente. Da passiert bei mir motivational dann ja erstmal gar nichts. Wenn ich aber jemanden habe, bei dem ganz, ganz, ganz viel passiert und ich stelle den dann in die Wettkampfsituation, habe ich einfach ein großes Problem. Und deshalb würde ich sagen, auch wenn wir da jetzt keine Signifikanzen feststellen, also wenn man jetzt davon ausgehen kann, das ist halt ausgeglichen. Es gibt genauso viele Athleten, die ein hohes oder niedriges Bedürfnis nach Anerkennung haben wie in der Allgemeinbevölkerung. Trotzdem, solange ich es nicht weiß, sollte ich immer davon ausgehen, es ist wichtig, die einzufangen, die ein hohes Bedürfnis danach haben und denen nicht aus Versehen Irritation und Demotivation zu bescheren. Also denen, ja, eigentlich ist nur der Familienantrieb wirklich sehr speziell bei den Fußballspielern.
Am Ende hat
Status übrigens auch gar nicht so. Ganz interessant. Also
am
bei
Ende
Status haben wir auch nicht so
okay.
eine starke Abweichung bei den Spielern, nur beim Umfeld.
Ja, okay. Am Ende mache ich jetzt noch mal ein Stück weit ein Fass auf. Du hattest dieses Beispiel genannt, von dem Spieler, der naja, mit diesem Wechsel von der 6 auf die 8 nicht so glücklich war. Und generell kann man sich ja die Frage stellen, oder auch wenn ich ein großes Bedürfnis nach Anerkennung habe und das eben dafür sorgt, dass ich gerne wenig Fehler machen möchte. Auf der einen Seite ist es ja, glaube ich, das ist ja dann auch irgendwie deine Message, dass es wichtig ist, das zu wissen als Trainer und auch zu berücksichtigen. Und auf der anderen Seite sind das ja vielleicht auch irgendwo Denkweisen, die im Sport vielleicht nicht immer ganz optimal sind. Also wenn ich möglichst Fehler vermeiden möchte im Sport, kann das ja auch kontraproduktiv sein. Wenn ich, weiß ich nicht, was man mal für eine Kadersituation haben kann durch verletzte Spieler, wie auch immer. Klar kann man auch irgendwie gucken, welcher Spieler steckt diesen Wechsel auf der Position besser weg als der andere. Aber es gibt ja immer mal, glaube ich, unkomfortable Situationen im Sport.
Gut,
Und da
ja.
muss man ja irgendwie damit umgehen. Und da habe ich mir ja die Frage jetzt so ein bisschen extrem formuliert aufgeschrieben, mit oder gegen die Motive arbeiten. Du wirst ja auf gar keinen Fall sagen, man soll gegen die Motive arbeiten. Aber ich glaube, es wird deutlich, ja, welche Frage dahinter steckt.
Ja, klar. Also, es ist eben, ja, das hatte ich ja eingangs auch gesagt, nicht? Also der motivationale Antrieb ist halt nicht immer der beste Ratgeber. So, also er hat nicht immer die beste Idee. Und das gilt ja für alle Seiten, ne? Trotzdem kommt uns das, was wir reflexhaft fühlen, immer als wie eine Lösung vor oder wie das Richtige vor. So. Das heißt, im Grunde haben wir haben beides. Wir haben auch auf allen Seiten. Ne? Wir haben einmal den aus meiner Sicht nicht, das ist kein Nice to have. Wir haben eigentlich die Pflicht, sehr gut zu wissen, wie der motivationale Antrieb ausgelegt ist, also wie wir gestrickt sind, um möglichst viel davon bedienen zu können. Auf der anderen Seite, und das wird jede Führungskraft kennen, gerade als Trainer, muss ich natürlich regelmäßig gegen meinen motivationalen Antrieb anarbeiten, weil ich eine Aufgabe habe. Das heißt, wenn ich meine, und da, ich plädiere immer für Auftragsklärung, das haben wir aus der Wirtschaft, das ist ganz lustig, wir haben mal so ein paar Sachen, die wir auch aus der Wirtschaft mitbringen. Der Transfer ist sehr, sehr nützlich, merken wir immer wieder. Weil das wird im Fußball herzlich wenig gemacht. Das ist ganz interessant. Also so diese klassische differenzierte Auftragsklärung, die hilft schon, dass ich einfach auch weiß, was ist denn jetzt meine Aufgabe, was ist mein Ziel und welches Verhalten brauche ich dafür. Und natürlich, und das ist gerade bei den Führungskräften so, muss ich regelmäßig Verhalten zeigen, was mir gar nicht entspricht. Und das ist aus meiner Sicht auch in Ordnung. Das ist auch normal und das sollten wir auch trainieren. Ich habe ganz, ganz lustig, auch wenn ich so Supervision mache mit so Trainergruppen, die ich mal ausgebildet habe, es ist auch so, dass so ein Effekt, wenn wir sehr gut unsere Motive kennenlernen, dann kommt immer so eine Pubertät am Anfang, dass man sagt, ja, ah, du weißt ja, warum ich das mache, ne? Also ich bin ja so, also spätestens zu Hause bei der Partnerin oder beim Partner kommt dann irgendwie so dieser Spruch, na ja, ich bin halt so, weißt du ja, ne? So, und das muss man natürlich überwinden, dass ich bin halt so, weißt du ja, passt natürlich oft auch nicht zur Aufgabe. Und dann ist es tatsächlich auch gut zu üben, zu lernen, was kann mir denn helfen, tatsächlich auch Widerstände zu überwinden. Das gilt in gewissem Rahmen auch für die Spieler, natürlich. Es gilt auch für die Athleten. Die haben das übrigens oft karrierelang, also auch die Profis, die sitzen ja immer auf der Bank und wissen nicht warum und sind nicht im Kader und wissen nicht warum. Keiner spricht mit ihnen und so weiter. Die erleben das ja permanent. Es ist wichtig, das gut unter Kontrolle zu haben, weil einfach, wenn wir es nicht haben, Demotivation entsteht und die macht einfach all diese Prozesse erstmal im Kopf und dann im Körper, die zu Performance-Abbau führen. Und das willst du nicht, wenn du derjenige bist, der auf dem Platz steht. Trotzdem, um bei diesem Beispiel zu bleiben, natürlich ist es wichtig, auch zu dehnen, also zu üben, zu trainieren, ne? Die Lösung ist nicht, dass ich als Trainer sage, boah, das ist ja super, super Gelegenheit, ich muss dem jetzt mal beibringen, ein bisschen Kritik auszuhalten, dann feuer ich jetzt mal. Das würde heißen, ne, dass ich einfach nur weiterhin bleibe, wie ich schon immer war und mal richtig raushau. Der andere muss ja lernen, das auszuhalten. So einfach ist das tatsächlich nicht. Sondern im Grunde ist es so, gerade wenn ich zum Beispiel, wenn bei diesem Beispiel, wenn ich einen Spieler auf eine andere Position bringen möchte und ich sehe, das ist schwierig, das klappt nicht, natürlich ist dann die Lösung nicht, ach, lassen wir sein. Macht das halt nicht. Sondern die Frage wäre dann, was braucht dieser Spieler, um seine Komfortzone dehnen zu können? Weil am Ende ist meine Aufgabe halt, dass er performt. Punkt. Am Ende ist das mein Job als Trainer. Das heißt, es ist nicht so einfach zu sagen, na ja, ich drück den jetzt mal, das muss der aushalten, da muss ich jetzt mal richtig den Bogen spannen, sondern die Lösung ist dann zu gucken, welche Methodik und welche Art sozusagen des Ansatzes bei diesem Athleten dazu führt, dass der seine Komfortzone dehnen kann und dass der in diese neue Rolle reinfinden kann. In dem Fall haben wir ja übrigens das auch gelöst, relativ simpel auch, und das ist auch ganz schön für so einen Podcast vielleicht als Beispiel, ne, in dem Fall war einfach diese Frist von du wechselst die Position zu, du hast Wettkämpfe und sollst performen, die war extrem kurz. Extrem kurz, ganz kurz, weil die Trainer einfach locker flockig unterwegs waren. So, hey, super, das ist ein Checker, der kann das und machen wir mal. Und oh, da spielen wir gegen die. Oh, spannend, da schicken wir den schon mal rein. So, und waren sie alle einig im Trainerteam. So, und deshalb ist das auch so gecrashed. Wir haben einfach geguckt mit diesem Spieler, der eben auch sehr sicherheitsaffin war. Das kam noch dazu. Also wirklich espenlau, nervlich dann. Wir haben einfach dann methodisch feiner gearbeitet, uns mehr Zeit genommen, also wirklich kleinere Steps gemacht, kleine Steps länger trainieren lassen, so dass wir dann sozusagen diesem Jungen, das war ja nun damals auch wirklich ein Junge, sogar noch nicht im Profibereich, dass wir dem Jungen einfach mehr Zeit gegeben haben und kleinere Steps ermöglicht haben, sich in diese Situation reinzutrainieren. Ne? Auch ein Junge, der nicht neugierig ist, also der überhaupt gar nicht, den kriegt man nicht irgendwie über das Theoretische, sondern eben darüber, dass er das üben, 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 üben durfte. In jedem Training, in jedem Trainingsspiel, ne, immer wieder Tipps gegeben, immer wieder bestärkt und diese Achse einfach nochmal verändert dahin, dass der dann wieder, sie haben einen zweiten Durchlauf sozusagen dann gehabt, dass man dann nochmal da in die Wettkämpfe reingeht. Also einfach eine Veränderung der Methodik sozusagen, wie man mit so jemandem arbeitet. Und das kann man in allen möglichen Varianten denken und machen. Also das ist dann sozusagen der Ansatz. Also nicht, dass man sagt, jemand ist nicht so motiviert, okay, lässt man die Hände davon, sondern dass man dann guckt, wie man damit arbeitet, damit derjenige seine Aufgabe gut erfüllt kriegt. So, und das fängt einfach bei den Trainern in erster Instanz an. Und das ist schon ein sehr dickes Brett. Also in der Realität. Da habe ich ja ganz viele spannende Beispiele für. Das würde jetzt hier sehr den Rahmen sprengen. wo Trainer ansetzen dürfen dann auch und an sich arbeiten dürfen.
Zum Abschluss stelle ich den Gästen normalerweise immer die Frage, was ihr schönster Moment als Trainer war. Jetzt machst du ja ein bisschen was anderes, wobei du natürlich auch in einer Coaching-Situation irgendwo bist.
Ja,
Und die Frage ist natürlich, inwiefern du das überhaupt sagen kannst, weil du ja jetzt natürlich auch nicht alle Namen raushauen kannst, aber so sonst vielleicht auch einfach die Frage, was dich generell an der Arbeit so begeistert und vielleicht nochmal für Trainer, die jetzt neugierig geworden sind, wie die sich vielleicht auch weiter informieren können, bei euch melden können, genau welche Möglichkeiten es da gibt, ja.
also Momente, die mich immer total happy machen. Und da hatten wir tatsächlich ein paar jetzt auch in letzter Zeit. Wir haben auch tatsächlich so den einen oder anderen Aufstieg begleitet. Jetzt gerade auch im Dachraum bei einem Verein, der in die Bundesliga aufgestiegen ist. Und es war einfach ein Riesenfest. Das, was mich da happy gemacht hat. Wir sind ja nicht in der Lage, den Aufstieg zu verursachen. Da können ja 5000 Sachen passieren. Wir können ja nur im Grunde diesen Nebel zur Seite schieben, wie die Spieler ticken. So. Und was ich da so liebe, ist, wenn ein bisschen wie, ich weiß nicht, wie alt deine Zuhörer so sind, aber ich kenne das A-Team noch mit dem Hannibal. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Das habe ich ja als Kind geguckt, also diese Serie, das A-Team. Also wenn ich feststelle, dass wir mit Trainern etwas erarbeitet haben, zum Beispiel so Kommunikationsachsen gebaut haben für den Wettkampf, ne? Also wer macht da was und spricht wie mit wem und so weiter. Und wenn die funktionieren und wir dann merken, da ist ein Zusammenhalt entstanden, der vorher noch nicht da war, oder da ist eine, da haben Dinge funktioniert. Man hat Konflikte klären können oder auch bei Athleten, ne? Also wenn ich mit Athleten so Konflikte mit dem Trainer begleite und wir haben zusammengesessen und gefrickelt und überlegt, so wie könnte der Trainer gestrickt sein? Was kann ein guter Ansatz sein? Hatte ich einen Bundesligaspieler, der hat eine Auseinandersetzung mit seinem Trainer gehabt, da habe ich gesagt, du, ja, mehrere Kinder, geh mal auf das Thema Familien, so, ne, und dann ist er halt rein, ne, hat sich geöffnet, hat über seine Frau und so weiter, so ist halt so über, und da ist dieser Trainer total aufgegangen und auf einmal war da so eine Verbindung und so weiter. Also wenn solche Dinge funktionieren, wenn sie klappen und Beziehungen oder so Zusammensetzungen verändern und verbessern und daraus dann so Erfolge entstehen, also wenn daraus dann auch so Gefühl, so Siege entstehen, weil man halt diesen Spirit hat und diesen Teamgeist hat. Das finde ich immer, das sind so ganz, ganz tolle Momente einfach in dieser Arbeit, weil die halt auch immer so zeigen, wie relevant das tatsächlich ist, dass man sich um den motivationalen Antrieb gut kümmert. So, das sind sehr, sehr schöne Augenblicke. Genau. Ansonsten, der nächste Teil deiner Frage war, wie man, ja, was man machen
Genau, wie man sich
kann.
weiter
Ja.
informieren kann, vielleicht auch bei euch melden, wenn man Fragen hat oder wie auch immer, ja.
Ja, genau. Also, das ist ja tatsächlich so, das hatte ich auch schon gesagt. Also, es ist ja, das Ergebnis ist, dass wir hauptsächlich in Hochleistungsbereichen am Ende sind. Das heißt, dass wir hauptsächlich in Profikontexten arbeiten. Aber, ich auch schon gesagt, ne, das war vorhin auch, ich habe selber drei Söhne, ich bin total Kinder-Jugend-affin und wir sind halt auch wirklich extrem individuell und haben unheimlich Lust, auch Menschen weiterzubringen und zu helfen. Das heißt, ich würde immer, wenn ich Trainer bin oder Athlet bin oder was auch immer und ich habe Bock auf das Thema, ich würde mich immer bei uns melden. So. Und immer einfach anfunken, schreiben über LinkedIn oder über die Website gehen und einfach mal reingehen und gucken. Also wir haben in der Basketball-Bundesliga auch so Themen, die haben auch immer keine Budgets und was weiß ich und so. Wir finden immer kreative, gute Wege der Zusammenarbeit. Und das gilt auch individuell. Das heißt, wenn jemand das lernen will, gerne. Ich hatte mal einen Trainer, der ist jetzt auch inzwischen, der ist jetzt inzwischen Bundesliga, war er damals noch nicht. Der hat einfach sich fünf Kumpels geschnappt. Und hat gesagt, bilde uns mal aus, hier kannst du uns einen guten Preis machen. Ja? Also so ein bisschen lustig irgendwie, aber so, also es ist immer, ich plädiere dafür, wenn jemand Lust auf das Thema hat und gerne lernen will, dann sollte das der erste Schritt der Mut sein, einfach uns anzufunken und nicht das Gefühl zu haben, oh Gott, ich bin ja jetzt nur, sag ich mal, nur U13 Trainer bei Drittligist, was weiß ich, oh Gott, da komme ich gar nicht an, sondern einfach fragen und gucken, wir finden eigentlich immer gute Lösungen und Wege. Wir wollen ja, dass alle auch partizipieren können und alle schlau sein dürfen, so in diesem, auf diesem Fachgebiet. So. Deswegen würde ich immer sagen, einfach melden und dann nachfragen und dann gucken wir, was wir für Lösungen finden.
Ja, sehr cool. Dann danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Ich fand es sehr spannend auf jeden Fall. Und
Sehr gerne.
dann auch nochmal für die Hörer. Ich habe schon Zusagen von weiteren Gästen, sodass ihr euch da auch auf neue Folgen freuen könnt. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal.
Super, vielen Dank. Tschüss.